Perspektive kann uns sehr, sehr, sehr hilfreich sein. Vielleicht haben wir oder habt ihr schon einige Geschichten gehört, wo ein Mann ein Bild, billiges Bild von eBay gekauft hat. Vielleicht hat er das Bild gesehen und gedacht, das sieht gut aus und ich kaufe mir das Bild für 5 Euro. Aber später entdeckt dieser Mann, dass dieses Bild nicht nur 5 Euro wert hat, sondern viel, viel mehr. Ich habe Geschichten gehört, wo diese Bilder 150.000 Euro wert haben. Und ich habe sogar eine Geschichte gehört, wo das Bild sogar 1 Million Euro wert hat. Perspektive ist sehr wichtig. Ein Mann kann etwas anschauen und denken, ja, das Ding ist mir bekannt, das Ding ist mir vielleicht hilfreich, aber das Ding hat nicht so viel Wert. Aber für die, die verstehen, wie viel Wert das Ding hat, wenn sie diese andere Perspektive hat, dann werden sie erkennen und wissen, dass dieses Bild in diesem Beispiel oder sonst was viel, viel mehr Wert hat. Diesen Herbst arbeiten wir durch die 5 Solas der Reformation. Letztes Wochenende haben wir angefangen mit Sola Scriptura. Wir haben von Christian gehört, wie wichtig unsere Perspektive ist bezüglich die Schrift, bezüglich die Bibel. Und heute möchte ich auch mit euch durch eine Sola arbeiten. Heute werden wir den Satzteil Soli Deo Gloria oder wie wir auch sagen könnten, Gott allein sei die Ehre. Wir werden das Thema heute anschauen. Und in dieser Weise ist unsere Perspektive sehr wichtig. Es gibt viele in der Welt, die vielleicht eine Ahnung haben, dass Gott da ist. Es gibt viele in den Gemeinden sogar, ich würde vielleicht nicht sagen die gesunde, gute Gemeinden in Deutschland, aber in den Gemeinden in Deutschland und sie sagen, ja, ich kenne Gott sogar. Aber sie haben eine falsche Perspektive und sie verstehen nicht von der Schrift, von der Wahrheit, sie verstehen nicht, wer Gott tatsächlich ist. Und in dieser Perspektive können sie nicht Gott ehren in der Weise, die wir Gott ehren sollen. Von der Reformation bekommen wir den Satzteil Soli Deo Gloria. Und in diesem Satzteil, oder Gott allein sei der Ehre, haben wir eine Zusammenfassung einer Wahrheit, die uns vor allem hochgeachtet die wir hochachten sollen, in einer Weise, die alle Bereiche des Lebens trifft. Diesen Satzteil ist nicht nur, was wir auf die vielleicht Wand hängen, besonders in diesem Jahr, und wo wir sagen, jetzt haben wir eine schöne Wahrheit. Ja, allein Gott allein sei die Ehre. Das sieht schön aus als ein Bild. Diese Zusammenfassung der Wahrheit ist einen Satzteil, der uns sehr, sehr wichtig ist. Zuerst möchte ich eine Frage stellen, wenn ich sage, dass Perspektive so wichtig ist. Ich möchte eine kurze Frage stellen. Was ist die Ehre Gottes? Wenn wir über das Thema die Ehre Gottes reden möchten, dann sollen wir diese Frage stellen und diese Frage gut antworten. In Jesaja 6,1, eine Bibelstelle, die wir vielleicht hier in der Eckstein-Gemeinde gut kennen, aber bitte schlag mal auf, Jesaja 6,1 bis 3. In dieser Bibelstelle sehen wir ein bisschen mehr von der Ehre Gottes, sogar wenn diese Bibelstelle ziemlich kurz ist. Ich lese vor, was hier im Buch Jesaja aufgeschrieben ist. Jesaja 6,1. Im Todesjahr des Königs Usia sah ich den Herrn sitzen auf einem hohen und erhabenen Thron und seine Träume erfüllten den Tempel. Was für eine Vision haben wir hier? Was für ein Bild Gottes haben wir hier?
Jesaja hat geschrieben, sah ich den Herrn sitzen auf einem hohen und erhabenen Thron. Und dann lesen wir in Vers 3. Und einer rief dem anderen, von den Seraphim, die da standen, und einer rief dem anderen zu und sprach, heilig, heilig, heilig ist der Herr Scharen. Die ganze Erde ist voll von seiner, und was haben wir für ein Wort hier in der Bibel? Herrlichkeit. Heilig, heilig, heilig ist Gott. Und die ganze Erde ist erfüllt von seiner Herrlichkeit. Hier sehen wir von diesem Text, Gott ist Heiligkeit, Gott ist Ehre. Was von Gott strahlt, ist seine Heiligkeit. Gottes Herrlichkeit ist seine Heiligkeit. Gott ist heilig, er ist vollkommen und er ist ganz anders als wir. Er existiert in sich selbst. Heute Morgen haben wir nicht so viel Zeit, durch Fundamental Theologie zu arbeiten. Aber es gibt einige Punkte von der Theologie, was wir von Gott wissen oder über Gott wissen von der Schrift, die uns sehr wichtig ist. Gott ist total anders als wir, weil wir einen Anfang haben und eines Tages, mindestens in diesem Leben, werden wir ein Ende haben. Aber Gott hat keinen Anfang, er hat auch kein Ende. Er ist total, komplett unabhängig. Ich habe eine kurze Geschichte erzählt vor ein paar Wochen, als ich durch Markus gepredigt oder eine Bibelstelle von Markus gepredigt habe. Und ich habe gesagt, dass Jesus für 40 Tage in der Wüste war, ohne Essen, ohne etwas zu trinken. Dann habe ich auch gesagt, von mir aus 4 Stunden reicht. Manchmal 40 Minuten reicht. Und Gott aber hat keine Nöte. Er braucht nichts außer sich selbst. Er ist total unabhängig. Gott ist auch autonom und er ist allmächtig. Er ist alles und wir leben in ihm. Und das ist, was auch Paulus geschrieben hat in Apostelgeschichte 17, auch eine Bibelstelle, die wir vielleicht gut kennen, aber ich möchte, dass wir alle Apostelgeschichte 17 aufschlagen und durch einen kleinen Text arbeiten oder einfach, dass wir anschauen, was Gott hier geschrieben hat für uns durch Paulus. In Apostelgeschichte 17, ab Vers 24, sehen wir, was für ein Gespräch Paulus gehabt hat mit einigen Männern. Und Paulus hat hier gesagt, wie Lukas für uns aufgeschrieben hat, der Gott, der die Welt gemacht hat und alles, was darin ist, er, der Herr des Himmels und der Erde ist. Und wenn wir denken über, oder wenn wir reden über die Ehre Gottes, dann sollen wir diese auch Worte anschauen oder sehen und denken, oh, Gott ist anders. Der Gott, der die Welt gemacht hat und alles, was darin ist, er, der Herr des Himmels und der Erde ist, wohnt nicht in Tempeln, die von Händen gemacht sind. Er lässt sich auch nicht von Menschenhänden bedienen, als ob er etwas benötigt würde, da er doch selbst alle Leben und Orden und alles gibt. Und in Vers 26, und er hat aus einem Blut jedes Volk der Menschheit gemacht, dass sie auf dem ganzen Erdboden wohnen sollen und hat im Voraus verordnete Zeiten und die Grenzen ihres Wohnens bestimmt, damit sie den Herrn suchen sollten, ob sie ihn wohl umherstanden wahrnehmen und finden möchten. Und doch ist er ja jedem Einzelnen von uns nicht ferne, denn, und hier ist eine Wahrheit, eine wichtige Wahrheit von Gott oder über Gott, dass wir in der Schrift die Quelle der Wahrheit bekommen oder entdecken und sehen und verstehen müssen. Nicht von ferne, denn in ihm leben, weben und sind wir. Wenn wir über die Herrlichkeit Gottes reden, wenn wir über die einzigartig oder wie einzigartig Gott ist, wie groß er ist, dann müssen wir nicht so tief, es ist nicht nötig, dass wir tief, tief in der Schrift arbeiten. Natürlich möchten wir alle Bibelstellen verstehen, aber ich habe zwei Bibelstellen gebraucht hier in dieser Predigt, die uns ganz bekannt sind. Und was lehren diese Bibelstellen? Gott ist alles. Gott ist alles. Gott ist vor allem, in ihm leben, weben und sind wir. Gott ist alles. Oder was Paulus auch in Römerbrief 11, 36 geschrieben hat. Denn von ihm, Gott, denn von ihm und durch ihn und für ihn sind alle Dinge. Ihm sei die Ehre in Ewigkeit. Amen. Gott ist alles. Gott ist vor allem und in ihm, durch ihn und für ihn sind alle Dinge. Ihm sei die Ehre in Ewigkeit. Amen. Wir können die Predigt hier aufhören, aber ich habe ein bisschen mehr Zeit. Und deshalb möchte ich diese Zeit nutzen, zu erklären, was für eine Wahrheit wir hier haben und wie diese Wahrheit das Leben trifft. In der Zeit der Reformation, die Kirche hat diese Perspektive verloren. Und es gibt andere Sachen, die wichtiger waren als die Ehre Gottes. Damals gab es viele, die in der, viele Leiter in der Gemeinde, in der Kirche, soll ich auch sagen, viele Leiter in der Kirche, die gelehrt haben, dass ja, natürlich Gott ist wichtig, aber die Kirche, sie ist auch sehr wichtig. Und die Worte, die Lehre, die wir hier in der Kirche aufschreiben, die sind auch sehr wichtig. Sie haben einen guten Einfluss auf das Leben und die brauchen wir auch. Und durch Zeit haben sie die richtige Perspektive von Römerbrief 11, 36 verloren. Und das möchten wir in der Eckstein-Gemeinde nicht sehen. Das möchten wir nicht in den Gemeinden Deutschlands sehen. Wir möchten immer, dass wir diese richtige Perspektive halten und bewahren. Die Ehre Gottes ist seine Heiligkeit und die strahlt. Seine vollkommenen Eigenschaften, Gottes vollkommene Eigenschaften sind auch sichtbar. Es ist nicht nur, dass wir in der Bibel lesen müssen, Gott ist heilig. Aber hier in der Welt, wir haben keine Beweisung, wir haben keinen Weg, wo wir Gott sehen könnten. Laut Psalm 19, Verse 1 und 2, sehen wir etwas anderes. Wir können kurz Psalm 19, Vers 1 und 2 aufschlagen. Was wir lesen von David in Psalm 19 ist folgendes. Dem Vorsänger, ein Psalm Davids. Und jetzt haben wir auch noch eine Bibelstelle, die wir vielleicht gut kennen. Diese Bibelstelle ist nicht neu. Ein Psalm Davids. Die Himmel erzählen die Herrlichkeit Gottes und die Ausdehnung verkündigt das Werk seiner Hände. In einem allgemeinen Sinn sehen wir die Herrlichkeit Gottes in der Schöpfung. In der Natur, in der oder im Sonnenuntergang oder auch in der Geburt eines Kindes. Wir kommen aus Südkalifornien. Fast jeden Abend durften wir diesen Sonnenuntergang anschauen. Es ist so schön. Hier in Deutschland auch, wenn wir keine Wolken haben oder keinen Nebel haben, dann haben wir auch einen guten Blick. Und wir sehen die Sonne, als sie runtergeht und wir denken, herrlich. Diese Farben, die wir sehen, orange, rosa, lila manchmal, wir mögen es. Und wir grillen im Sommer. Wenn wir so spät wach bleiben im Sommer, dann sehen wir die Sonne, als sie runtergeht und wir denken, Gott ist herrlich. Oder manchmal für die, die früh aufstehen, wenn sie die Sonne anschauen, als sie rauskommt oder aufgeht, dann denken wir, ach, Gott ist herrlich. Oder im Herbst. Wir haben vor kurzem viele gute oder viele schöne Blätter gesehen in der Nachbarschaft. Und die Farben, orange, braun, rot, die sehen so herrlich aus. Und wir sehen diese Oder vielleicht das Wasser schauen wir an und wir denken, Gott ist herrlich. Gott ist super. Es gibt einige Sachen auch im Leben, die einzigartig sind. Ich würde auch sagen, wenn ein Kind zur Welt kommt, wenn wir die Geburt eines Kindes sehen, besonders für das erste Kind, aber es gilt für alle Kinder, natürlich. Aber ich erinnere mich, als mein erstes Kind, mein Sohn Shane, zur Welt gekommen ist. Wir waren ziemlich gechillt damals, wir sind immer noch ziemlich gechillt, aber ich erinnere mich, als ich im Krankenhaus war, das Baby zu sehen, das nur so groß als meine zwei Hände war. Und meine Hände sind ziemlich groß, aber das Baby ist so klein. Und ich habe das Baby genommen und ich habe auch die Hand vom Kind, vom Baby gesehen, wie er nur meinen Finger angefasst hat. Und ich habe in diesem Moment gedacht, Gott ist so herrlich. Diese wunderbaren Sachen des Lebens in der Natur, in einem allgemeinen Sinn sehen wir die Herrlichkeit Gottes. Und Gottes Ehre gehört ihm allein. Gottes Ehre gehört ihm allein. Wir dürfen nicht im Wald gehen oder ins Wald gehen, die Blätter anschauen. Wir dürfen nicht hier das Wasser anschauen. Wir dürfen nicht die Sonne anschauen und sagen, oh, cool, was für ein Zufall wir haben hier in der Welt. Wir dürfen nicht sogar die Kinder anschauen und denken, ich habe etwas Schönes gemacht hier auf der Erde. Wir können es einfach nicht machen. Wir dürfen es nicht sagen. In Jesaja 42, Vers 8 lesen wir, ich bin der Herr, und Gott spricht hier natürlich, nicht Nick, sondern Gott. Und er spricht und sagt, ich bin der Herr, das ist mein Name, und ich will meine Ehre keinem anderen geben, noch meinen Ruhm den Götzen. Und was wir auch hier in Römerbrief 11, 36 gesehen haben, ihm sei der Ehre in Ewigkeit. Amen. Und diese Ehre Gottes ist allumfassend. Diese Ehre Gottes ist allumfassend. Aber wir lesen etwas Interessantes, würde ich sagen, Römerbrief 1. Lasst uns Römerbrief 1, wir haben einige Bibelstellen anzuschauen heute Morgen. Es ist gut, dass ihr eure Bibel dabei habt. Wir haben ein paar Bibelstellen, die wir aufschlagen sollen. Römerbrief 1 werden wir jetzt anschauen. Ab Vers 18. In Römerbrief 1 lesen wir, denn es wird geoffenbart Gottes Zorn vom Himmel über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen, welche die Wahrheit durch Ungerechtigkeit aufhalten. Vers 19, weil, ein Wort, das in der Hermeneutik hier uns wichtig ist, weil das, was Gott erkennbare, unter ihnen offenbar ist, dass der Gott es ihnen offenbar gemacht hat. Denn sein unsichtbares Wesen, nämlich seine ewige Kraft und Gottheit, wird seit Erschaffung der Welt an der Werken durch Nachdenken wahrgenommen, sodass sie keine Entschuldigung haben. Römerbrief 1, 21 sagt, denn obgleich sie Gott erkannten, haben sie ihn doch nicht als Gott geehrt, und ihm nicht gedankt, sondern sind in ihren Gedanken nichtigen Wahn verfallen und ihr unverständiges Herz wurde verfinstert. Da sie sich für weise hielten, sind sie zu Narren geworden und haben die Herrlichkeit des unvergänglichen Gottes vertauscht mit einem Bild, das dem vergänglichen Menschen, den Vögeln und vierfüßigen und kriechenden Tiere gleich. Als die Schöpfung Gottes müssen wir Gott ehren. Nicht nur im Gottesdienst, nicht nur beim Hauskreis, sondern in allem, jederzeit. Wir müssen Gott ehren. Er ist der Schöpfer, er ist großartig, er ist einzigartig und wir müssen Gott ehren. Natürlich, 1. Korinther 10, 31, eine Bibelstelle, die wir vielleicht auswendig gelernt habt, weil diese Bibelstelle ziemlich einfach auswendig zu lernen ist. Ob ihr nun esst oder trinkt oder sonst was etwas tut, tut alles zur Ehre Gottes. Und hier ist der Punkt. Jeder Teil deines Lebens ist für die Ehre Gottes. Jeder Teil deines Lebens ist für die Ehre Gottes. In dieser Weise sind wir geschaffen. Gott hat uns so geschaffen, dass wir ihn ehren. Und jeder Teil deines Lebens ist für die Ehre Gottes. Und wenn wir sagen, dass allein sei Gott die Ehre, dann müssen wir auch erkennen, dass jeder Teil deines Lebens für die Ehre Gottes ist. Ob wir aufstehen, frühstücken, ansingen, fahren, arbeiten, dienen, reden, lesen, beten, schlafen, jeder Teil deines Lebens ist für die Ehre Gottes. Und ich habe gesagt, dass in einem allgemeinen Sinn sehen wir die Herrlichkeit Gottes in der Schöpfung. Sehen wir auch hier von der Schrift, von 1. Korinther 10, 31, dass wir in einem allgemeinen Sinn Gott ehren müssen in alles, was wir tun, ob wir essen oder trinken. Aber ich möchte noch ein paar Minuten verbringen, noch einen Punkt durchzuarbeiten oder zu durcharbeiten. Ich möchte ein bisschen spezifischer sein. Natürlich möchten wir Gott ehren, wenn wir essen, wenn wir trinken oder wenn wir chillen oder wenn wir arbeiten. Wir möchten alles zur Ehre Gottes tun. Aber versteht ihr auch? Und hier ist vielleicht, ich kann auch sagen, der Hauptpunkt des Teils der Reformation, Sola Deo Gloria, nicht nur, dass wir in einem allgemeinen Sinn Gott ehren, aber dass wir sehr spezifisch sind und dass wir erkennen, dass unsere Errettung auch für die Ehre Gottes ist. Natürlich, wenn wir arbeiten, natürlich, wenn wir im Gottesdienst sitzen, natürlich, wenn wir singen, möchten wir Gott ehren, aber wir müssen auch daran denken und vielleicht uns erinnern oft, dass unsere Errettung für die Ehre Gottes ist. Und jetzt müssen wir Epheser 1 aufschlagen. Und hier haben wir ein bisschen eine Bibelstelle, die ein bisschen länger ist. Epheser 1, 3 bis 14, was nur ein Satz im griechischen Text ist. Aber ein Teil der Schrift, die so geprägt ist mit dieser Wahrheit, dass die Errettung, dass meine Errettung auch für die Ehre Gottes ist. Wir lesen hier ab Vers 3. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit jedem geistlichen Segen in den himmlischen Regionen in Christus. Natürlich, von Anfang an sehen wir, dass Gott im Zentrum ist. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn. Und in Vers 4, wie er uns in ihm auserwählt hat vor Grundlegung der Welt, damit wir heilig und tadellos vor ihm seien in Liebe. Er hat uns vorherbestimmt zur Sohnschaft für sich selbst durch Jesus Christus, nach dem Wohlgefallen seines Willens. Und merk hier in Vers 6, warum hat Gott das gemacht? Vers 5, er hat uns vorherbestimmt zur Sohnschaft für sich selbst durch Jesus Christus nach dem Wohlgefallen seines Willens. Warum hat Gott das gemacht? Und ich lese nicht meine Meinung vor, ich lese nicht meine Gedanken vor, ich lese einfach die Bibel vor, zum Lob der Herrlichkeit seiner Gnade, mit der er uns begnadigt hat in dem Geliebten. Wir sind errettet, nicht nur oder nicht damit wir sagen könnten, oh, es ist so sehr, ich errettet bin. Wir sind nicht errettet, damit wir sagen, ich freue mich so sehr, dass ich nicht in die Hölle gehen muss. Ich freue mich so sehr, dass ich eines Tages in den Himmel gehen darf. Und dort kann ich essen, was ich essen möchte. Dort kann ich trinken, was ich trinken möchte. Dort werde ich keinen Schmerzen haben. Es wird so schön aussehen. Wir haben gedacht, dass Berlin schön aussieht. Eines Tages, oh, Himmel wird so schön aussehen. Aber das ist auch nicht das Ziel der Errettung. Zum Lob der Herrlichkeit seiner Gnade, mit der uns begnadigt hat. In dem Geliebten, dann lesen wir weiter ab Vers 7. Wir sehen diese Wahrheit nicht nur einmal hier in diesem Text, sondern ein paar Mal. Vers 7, in ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Übertretungen nach dem Reichtum seiner Gnade, die er uns über Stummen widerfahren ließ in aller Weisheit und Einsicht. Er hat uns das Geheimnis seines Willens bekannt gemacht, entsprechend dem Ratschluss, den er nach seinem Wohlgefallen gefasst hat in ihm, zur Ausführung in der Fülle der Zeiten, alles unter einem Haupt zusammenfassen in dem Christus, sowohl was im Himmel als auch was auf Erden ist. In ihm, in welchem wir auch ein Erbteil erlangt haben, die wir vorher bestimmt sind nach dem Vorsatz dessen, der alles wirkt nach dem Ratschluss seines Willens. Vers 12, wir stellen die Frage noch, warum hat Gott das gemacht? Warum hat Gott uns errettet? Damit wir zum Lob seiner Herrlichkeit dienten, die wir zuvor auf den Christus gehofft haben. Und in Vers 13, in ihm seid auch ihr, nachdem ihr das Wort der Wahrheit, das Evangelium, eure Rettung gehört habt. In ihm seid auch ihr, als ihr gläubig würdet, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist der Verheißung, der das Unterpfand unseres Erbes ist bis zur Erlösung des Eigentums. Und stellen wir wieder die Frage, warum? Und lesen hier nicht meine Meinung vor. Ich lese nicht meine Meinung vor. Ich sage nicht, was ich denke. Ich lese einfach die Bibel vor zum Lob seiner Herrlichkeit. Natürlich in der Welt möchten wir Gott ehren. In allem, was wir machen, wir möchten Gott ehren. Ob wir trinken oder ob wir essen, auch in der Ehe, zu Hause. Wir möchten alles machen zur Ehre Gottes. Aber wir müssen auch uns daran erinnern, vielleicht müssen wir oft daran denken, dass meine Errettung zum Lob und zum Lob Gottes dient und zum Lob seiner Herrlichkeit ist. Ich bin nicht errettet, damit ich sagen kann, gute Ding, dass ich zum Glauben gekommen bin. Wir sind nicht errettet, damit wir das Recht haben, zu sagen, dass wir irgendwie anders sind als alle anderen Menschen in der Welt, die nicht zum Glauben oder noch nicht zum Glauben gekommen sind. Gott rettet uns um seinetwillen. Gott rettet uns, seine Herrlichkeit zu strahlen. Er aber bleibt im Zentrum. Gott bleibt immer im Zentrum. Mit Jesus als Stern, der das Evangelium erleuchtet. Diese Wahrheit hat auch viele Auswirkungen. Wenn wir sagen, ja, die Bibel erfordert, Gott möchte, dass wir in allem Gott ehren, in einem allgemeinen Sinn natürlich, mit allem, was wir machen, aber auch, wenn wir über die Errettung denken und wir sehen, dass Gott uns errettet hat, weil er gnädig ist, nicht weil wir etwas gemacht haben, aber das ist noch ein Thema für diese Predigtreihe. Wenn wir verstehen, dass wir Gott ehren sollen in allem, dann müssen wir auch erkennen und wissen, dass du Gott ehren mit jedem Teil deines Lebens kannst. Du kannst Gott ehren mit jedem Teil deines Lebens. Ganz am Anfang habe ich gesagt, jeder Teil deines Lebens ist für die Ehre Gottes. Natürlich, das haben wir schon erklärt. Jeder Teil deines Lebens ist für die Ehre Gottes. Aber wir müssen hier und auch von Herzen verstehen und erkennen, dass wir Gott ehren mit jedem Teil unseres Lebens ehren können. Wie ich gesagt habe, in einem allgemeinen Sinn sehen wir, dass wir überall jederzeit Gott ehren könnten. Dann habe ich versucht, spezifisch zu sein und zu sagen, dass wir in unserer Errettung Gott ehren. Und dann möchte ich auch durch diese Reihe arbeiten und sagen, dass wir auch Gott durch unsere Errettung ehren könnten. Das bedeutet, dass wir das Evangelium gut kennen, dass wir das Evangelium verstehen und dass wir sehen, dass im Evangelium Gott uns zeigt, dass er heilig ist und dass wir Sünder sind. Es gibt viele Bibelstellen, die wir anschauen könnten, aber wir werden die anschauen in den nächsten Predigten. Deshalb nutze ich kurz 1. Petrus 3,18. Ganz kurz, ganz knapp. 1. Petrus 3,18 erwähnt für uns, erklärt für uns das Evangelium. Denn auch Christus hat einmal für Sünden gelitten, der Gerechte für die Ungerechten, damit er uns zu Gott führte. Der Gerechte für die Ungerechten, damit er uns zu Gott führte. In unserer Errettung, wenn wir diese Wahrheit verstehen, wenn wir das Evangelium verstehen, dann müssen wir auch sagen, was Paulus geschrieben hat in Epheser 1,3, wie wir gelesen haben, gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Wenn wir die Errettung richtig verstehen, dann werden wir auch eine Perspektive haben. Nicht eine Perspektive, die sagt, gut, dass ich errettet bin, jetzt lebe ich mein Leben bei der Arbeit, jetzt mache ich, was ich machen muss im Leben, aber am Sonntag werden wir vielleicht etwas von der Bibel lernen. Wenn wir die Errettung richtig verstehen, dann werden wir Gott durch die Errettung ehren, indem wir Gott preisen. Oder was auch Paulus in Kolosser 1 getan hat, wir können kurz Kolosser 1 aufschlagen. Kolosser 1, Vers 3. Und wir haben einige Bibelstellen hier aufzuschlagen in einer Reihe im Neuen Testament. Es ist wie beim Kurs Bibelkunde. Ein paar Bibelstellen. In Epheser haben wir gesehen, wie Paulus geschrieben hat, gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Wir sollen Gott preisen, wenn wir die Errettung verstehen. Wir sollen Gott ehren, wenn wir die Errettung verstehen. Auch in Kolosser 1, Vers 3. Paulus hat geschrieben, wir danken dem Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, indem wir alle Zeit für euch beten. Da, und was lesen wir hier? Wir möchten Gott danken, weil er uns gutes Essen gegeben hat, weil er uns eine gute Wohnung gegeben hat, weil er uns eine gute Familie gegeben hat. Das ist nicht, was wir hier im Text lesen. Er hat hier in Kolosser 1 geschrieben, an Christus Jesus, da wir gehört haben von eurem Glauben an Christus Jesus und von eurer Liebe zu allen Heiligen, um der Hoffnung willen, die auch aufbewahrt ist im Himmel, von der ihr zuvor gehört habt durch das Wort der Wahrheit des Evangeliums, das zu euch gekommen ist, wie es auch in der ganzen Welt ist und Frucht bringt, so wie auch in euch von dem Tag an, da ihr von der Gnade Gottes gehört und sie in Wahrheit erkannt habt. Wir danken Gott für die Errettung. Jeden Tag können wir Gott ehren. Wir können seine Ehre erkennen und seine Ehre groß machen, wenn wir danken Gott für die Errettung. Wir können ein paar Seiten blättern zu 1. Thessalonicher, Kapitel 1. In 1. Thessalonicher 1 sehen wir auch etwas Ähnliches. Ab Vers 2. Wir danken Gott alle Zeit für euch alle, wenn wir euch erwähnen in unseren Gebeten, indem wir unblässig gedenken an eure Werke im Glauben und eure Bemühungen in der Liebe und eure standhaftes Ausharren in der Hoffnung auf unseren Herrn Jesus Christus vor unserem Gott und Vater in Vers 3. 4, meine ich, in Vers 4. Wir wissen ja von Gott, geliebte Brüder, um eure Auserwählung. Denn unser Evangelium ist nicht nur im Wort zu euch gekommen, sondern auch in Kraft und im Heiligen Geist und in großer Gewissheit. Wenn wir die Errettung verstehen von der Schrift, wenn wir diese Worte lesen, dann müssen wir auch sagen, gepriesen sei dem Vater. Lasst uns Gott preisen, lasst uns Gott ehren, lasst uns Gott loben, lasst uns Gott danken. Und seine Ehre, wir achten seine Ehre hoch, wenn wir von Herzen Gott danken für die Errettung. Oder noch ein paar Seiten könnten wir blättern zum 1. Petrus. In 1. Petrus 1, Abvers 3, lesen wir klar und deutlich von der Schrift, von der Quelle der Wahrheit. Gelobt sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns aufgrund seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi aus den Toten zu einem unvergänglichen und unbefleckten und unverweltlichen Erbe, das im Himmel aufbewahrt wird für uns, die wir in der Kraft Gottes bewahrt werden durch den Glauben zu dem Heil, das bereit ist, geoffenbart zu werden in dir in der letzten Zeit. Gelobt sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Warum ehren wir Gott? Warum loben wir Gott? Weil wir verstehen, dass er uns errettet hat, sogar als wir Sünder waren. Deine Errettung soll dich antreiben, Gott zu loben. Und das heißt, dass wir ehren, dass wir Gott ehren und nicht uns selbst. Mit dieser biblischen Sicht müssen wir einige nicht-biblische Ideen vermeiden. Wir müssen nicht sagen, wir müssen nicht denken, dass ich zum Glauben gekommen bin, weil ich intelligent bin, weil ich vernünftig bin, besonders mit geistlichen Sachen. Oder wir können nicht sagen, dass ich zum Glauben gekommen bin, weil ich nach Gott gesucht habe. Solche Ideen können wir und dürfen wir nicht haben. Aber wenn wir diese Bibelstellen lesen und eine biblische Sicht über die Ehre Gottes haben, dann sogar in der Errettung werden wir sagen, Gott, du bist der Retter. Jesus, du bist der Retter. Und alle Ehre sei dir. Hier in dieser sehr spezifischen Weise könnten wir Gott ehren. Ich würde auch sagen, es gibt in der Bibel andere Weise, vielleicht ein bisschen mehr allgemein, in denen wir Gott ehren könnten. Und ich möchte ein paar Minuten verbringen, durch ein paar Beispiele zu arbeiten. Natürlich, wenn wir über die Ehre Gottes reden und wenn wir sagen, soli Deo Gloria oder Gott allein sei die Ehre, dann in diesem Kontext reden wir vor allem oder zuerst über die Errettung. Aber ich würde auch sagen, es gibt andere Bereiche im Leben, wo wir natürlich Gott ehren könnten. Und wenn wir die Errettung richtig verstehen, dann werden alle Bereiche im Leben sich verändern. Zum Beispiel der Bereich zu Hause oder in der Familie. Für Ehemänner, für die Ehemänner sind, wir haben Epheser 5, 25, auch eine Bibelstelle, die wir gut kennen. Ihr Männer, liebt eure Frauen gleich wie auch der Christus die Gemeinde geliebt hat und sich selbst für sie hingegeben hat. Einen Vers, den wir vielleicht gut kennen. Aber haben wir schon vergessen, was wir in Epheser 5, 32 gelernt haben? Natürlich, 25 sagen wir, Männer haben eine Verantwortung. Wir müssen unsere Ehefrauen lieben, wie Christus die Gemeinde. Natürlich, aber in Vers 32 hat Paulus auch für uns geschrieben, dieses Geheimnis ist groß. Ich aber deute es auf Christus und auf die Gemeinde. Doch auch ihr, jeder von euch, liebe seine Frau so wie sich selbst. Warum haben wir diese spezifischen Anweisungen von Gott für Ehemänner? Damit Gott gelobt ist, damit Gott geehrt ist, wenn wir diesen Anweisungen folgen, diese Anweisungen anwenden. Nicht, dass das Hauptziel hier von Paulus in Epheser 5 nur die Ehe ist. Er möchte nicht nur, dass die Ehe gut ist oder dass die Ehe gesund ist. Er möchte auch, dass Christus, dass Jesus zur Welt gezeigt ist durch die Ehe. Oder wir können auch ein paar Verse für die Ehefrauen nehmen und sehen, wie in allem die Ehre Gottes wichtig ist. Und nicht, dass ich das sage, sondern diese Bibelverse sagen es ganz klar und deutlich. In Kolosser 3, Vers 18. Ihr Frauen, ordnet euch euren Männer unter. Aber der Vers hört hier nicht auf. Es gibt mehr zu diesem oder wann diesem Vers. Ihr Frauen, ordnet euch euren Männern unter. Aber hören wir normalerweise hier auf? Aber was lesen wir weiter in diesem Vers? Wie sich's gebührt im Herrn. Wir haben diese Anweisungen von Gott. Nicht, damit wir eine gute Ehe haben können oder damit wir Freude zu Hause oder Friede zu Hause haben könnten. Gott hat uns diese Anweisung gegeben, damit wir Gott ehren könnten. Oder wir lesen auch in Epheser 5, 22. Ihr Frauen, ordnet euch euren eigenen Männern unter als dem Herrn. Gott ist wieder im Zentrum. Seine Ehre ist wichtig. Und wir hören nicht hier auf mit den Eltern. Was hat die Bibel oder was sagt die Bibel zu den Kindern? Kolosser 3, 20. Ihr Kinder, seid gehorsam euren Eltern in allem. Diesen Teil haben wir auswendig gelernt, nicht wahr? Kinder, seid gehorsam euren Eltern in allem. Punkt. Aber in der Bibel haben wir keinen Punkt hier. Der Vers geht weiter. Denn das ist dem Herrn voll gefällig. Wir sagen nicht in den Gemeinden in Deutschland, dass Kinder gehorchen müssen, weil es so viel einfacher für uns als Eltern ist. Natürlich ist es einfacher, wenn die Kinder gehorchen, aber wir sagen nicht, dass die Eltern im Zentrum sind. Wir sagen nicht, dass wir diese Anweisungen lehren und lernen zu Hause, damit wir geehrt sind. Wir nehmen diese Anweisungen von der Bibel. Wir geben die weiter, wir versuchen die anzuwenden, denn das ist dem Herrn voll gefällig. Oder bei der Arbeit. Wir haben eine gute Predigt gehört vom Titus Brief über die Arbeit. Ich habe gerade Kolosser 3, 20 angeschaut und wir können zwei Verse weitergehen. Kolosser 3, 22. Ihr Knechte, gehorcht euren lieblichen Herren in allen Dingen, nicht mit Augendienerei, um den Menschen zu gefallen, sondern in Einfalt des Herzens als solche, die Gott fürchten. Und alles, was ihr tut, das tut von Herzen als für den Herrn und nicht für Menschen, da ihr wisst, dass ihr von dem Herrn zum Lohn das Erbe empfangen werdet, denn ihr dient Christus dem Herrn. Die Ehre Gottes ist wieder im Zentrum, sogar bei der Arbeit oder was wir in Titus Brief 2,9 gesehen haben in der Predigt hier in der Gemeinde, der Eckstein-Gemeinde. Die Knechte ermahnen, dass sie sich ihren eigenen Herren unterordnen, in allem gern gefällig sind, nicht widersprechen, nichts entwenden, sondern alle gute Treue beweisen, damit sie der Lehre Gottes, unseres Retters, in jeder Hinsicht Ehre machen. Gott ist wieder im Zentrum. Seine Ehre, Gottes Ehre, ist sehr wichtig. In der Familie, bei der Arbeit, auch in der Rede. Epheser 4, 29. Kein schlechtes Wort soll aus eurem Mund kommen, sondern was gut ist zur Erbauung, wo es nötig ist, damit es den Hörern Gnade bringe. Aber was lesen wir im nächsten Vers? Und betrübt nicht den Heiligen Geist Gottes, mit dem ihr versiegelt worden seid für den Tag der Erlösung. Gott ist wieder im Zentrum. Seine Ehre, Gottes Ehre, ist wichtig, natürlich in der Rettung und vor allem vielleicht in der Rettung, aber in allen Bereichen des Lebens, bei der Arbeit, in der Familie, mit der Rede oder in der Weise, in der wir vergeben. Epheser 4, 31. Alle Bitterkeit und Wut und Zorn und Geschrei und Lästerung sei von euch weggetan samt aller Bosheit. Seid aber gegeneinander freundlich und barmherzig und vergebt einander. Punkt. Wir haben keinen Punkt hier in der Bibel, in Vers 32 von Epheser 4. Sei aber gegeneinander freundlich und barmherzig und vergebt einander, gleich wie auch Gott euch vergeben hat in Christus. Gott ist wieder im Zentrum und seine Ehre ist voll wichtig. Deshalb können wir auch sagen, wie Paulus geschrieben hat in 1. Korinther 10, Vers 31, ob ihr nun esst oder trinkt oder sonst etwas tut, tut alles zur Ehre Gottes. Oder wie wir auch in Römerbrief 11, 36 gelesen haben, denn von ihm und durch ihn und für ihn sind alle Dinge. Ihm sei die Ehre in Ewigkeit. Amen. Lasst uns beten. Unser Vater, wir haben heute ein bisschen über deine Ehre geredet. Und Herr, wir wissen, dass dieses Thema wichtig ist. Herr, wir möchten nicht, dass wir etwas anderes ehren. Herr, wir möchten nicht, dass wir im Zentrum sind als Menschen. Sogar wenn wir in einer Welt leben, wo viele denken, dass das Hauptsache oder das am wichtigsten des Lebens ist, dass wir wohlfühlen oder dass wir im Zentrum sind, dass wir Freude haben. Herr, wir möchten nicht eine falsche Perspektive haben und irgendwie etwas anderes anbeten als dich. Herr, wir möchten, dass wir deine Herrlichkeit sehen, dass wir verstehen durch das Evangelium, wer wir sind und wer du wirklich bist. Herr, wir möchten durch diese Wahrheit sehen, wie groß du bist, wie einzigartig du bist und Herr, wie herrlich du bist. Und durch diese Wahrheit, durch das Sehen deiner Herrlichkeit, möchten wir auch dir folgen und dich anbeten. Herr, wir möchten bereit sein, uns hinzugeben, damit deine Ehre groß ist und dass wir nicht groß sind, dass wir uns daran erinnern, dass wir einfach Staub sind. Herr, sei mit uns zu deiner Ehre. Amen.